Willkommen bei Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Podcast vom RIFS, Research Institute for Sustainability am GFZ Potsdam. Zusammen mit der Dialogplattform Helmholtz Klima.
Letztendlich hängen diese chronischen Erkrankungen mit Klimawandel zusammen, aber unbedingt eben auch mit dieser Triple-Krise: Biodiversitätsverlust, Umweltverschmutzung und Klimawandel.
Wir müssen das Klima schützen, damit wir ein gutes Leben führen können auf dieser Erde.
Es wird immer heißer auf der Erde. Das merken wir an den zunehmenden Hitzetagen, aber auch an Hitzetoten. Das ist Realität. Damit wird klar, dass der Klimawandel die größte Bedrohung für die menschliche Gesundheit ist. Wie können wir uns besser davor schützen? Wie kann Klima- und Umweltschutz dazu beitragen, dass wir gesünder leben können? Herzlich willkommen bei Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Mein Name ist Julia Fissmann und ich begrüße zu diesem Podcast herzlich Professor Claudia Treidel-Hoffmann, Direktorin des Instituts für Umweltmedizin am Helmholtz-Zentrum München. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Und aus der Politik zu Gast ist Johannes Wagner, Berichterstatter zum Thema Klima, Umwelt und Gesundheit für die Bundestagsfraktion der Grünen und Berichterstatter für Prävention im Ausschuss für Gesundheit. Schön, dass Sie teilnehmen.
Danke für die Einladung.
Sie kennen sich beide zum Beispiel auch aus der Arbeit bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Deswegen duzen Sie sich gerne. Frau Treidel-Hoffmann, ich habe es gerade gesagt in meiner Anmoderation, der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die menschliche Gesundheit. Worin liegt denn die Gefahr, also durch die Hitze, für unsere Gesundheit?
Vielleicht erstmal nochmal, der Klimawandel ist die größte Gefahr für die Gesundheit. Das sagen nicht wir jetzt hier, weil wir uns das so mal gerade ausgedacht haben, sondern das hat eine breite wissenschaftliche Basis, unter anderem auch durch Helmholtz. Und wichtig ist auch, dass auch die Weltgesundheitsorganisation sagt, der Klimawandel ist die größte Herausforderung für die Gesundheit im 21. Jahrhundert. Ich will aber auch das Ganze ein bisschen positiv frame. Es ist auch die größte Chance für die Gesundheit im 21. Jahrhundert. Und daher kommt das gerade, worüber wir reden müssen. Ja, der Klimawandel, die Umweltverschmutzung, der Biodiversitätsverlust beeinträchtigt unsere Gesundheit von Kopf bis Fuß. Das geht von mentaler Gesundheit über kardiovaskuläre Erkrankungen, Lungenerkrankungen, aber auch Gastrointestinaltrakt, also der Verdauungstrakt. Die Haut, das ist das, was ich in meiner Klinik natürlich auch dauernd sehe. Es wird alles beeinträchtigt. Können wir vielleicht auch ein bisschen ins Detail gehen. Aber gleichzeitig daraus wird auch klar, diese Erkrankungen sind auch alle letztendlich dann auch vermeidbar. Vorsorge, Prävention ist da ganz groß. Und das folgt daraus. Deswegen sage ich, nicht nur die größte Gefahr, sondern auch die größte Chance für die Gesundheit im 21. Jahrhundert.
Herr Wagner, wie gehen Sie in der Politik mit diesem Wissen um?
Also ich bin aufgrund dieses Zusammenhangs von Klimakrise und Gesundheitsgefahren in die Politik gegangen erstmal. Das war, glaube ich, so ein bisschen mein Motivator. Und viele fragen mich immer, weil ich auch vom Beruf Arzt bin, ob ich deswegen im Gesundheitsausschuss bin oder deswegen in die Politik wollte, wegen der Zustände im Gesundheitssystem. Da kann man auch viel diskutieren in Krankenhäusern und so weiter und so fort. Aber so richtig politisiert und motiviert, mich aktiv einzubringen, waren die Fridays for Future-Proteste, wo dann ja auch sehr schnell andere Berufsgruppen draufgesprungen sind. Und über die Scientists for Future und die Health for Future sind dann auch so Vereine entstanden, wie Klug zum Beispiel, die sich dafür einsetzen, dass es einen Zusammenhang gibt. Und das ist mein Antrieb, warum ich Politik mache. Wir müssen ja nicht irgendwie das Klima schützen aufgrund einer abstrakten, irgendwie schönen Welt oder selbst nicht mal für die Eisbären oder für die Bienen, die wir brauchen für unser Ökosystem natürlich, aber wir müssen das Klima schützen, damit wir ein gutes Leben führen können auf dieser Erde. Und deswegen ist das mein Hauptmotivator und ich versuche, weil es ja gerade wirklich nicht die Hochzeit des Klimaschutzes in der Politik ist, immer wieder auch das Narrativ als Arzt da zu spielen, dass die Klimakrise eben eine Gesundheitskrise ist und dass man deswegen handeln muss, weil es genau ist, wie Claudia Treidel-Hoffmann gerade gesagt hat, dass man so auch wirklich Gesundheitslast vorbeugen kann gar nicht zu sprechen von all den anderen wirtschaftlichen und Verwerfungen, die das mit sich bringt, wenn die Klimakrise weiter eskaliert. Und von daher, ich bespiele das tagtäglich, habe deswegen auch die Berichterstattung so mir gewünscht und auch bekommen für dieses Thema. Und in jedem Talk, in jeder Podiumsdiskussion, die ich besuche, versuche ich das unterzubringen und es den Menschen näher zu bringen.
Vielen Dank. Also wir wollen das auch gerne noch vertiefen, was Sie jetzt eben gerade alles angesprochen haben. Frau Treidel-Hoffmann, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung, Sie haben es auch schon angedeutet, mit durch Umweltfaktoren ausgelösten Erkrankungen wie eben Allergien oder chronisch entzündlichen Hauterkrankungen, zum Beispiel Neurodermitis. Können Sie mir nochmal genau erklären, warum eben genau diese Erkrankungen durch den Klimawandel und insbesondere durch Hitze eben verstärkt werden?
Also gerade chronisch entzündliche Hauterkrankungen, die werden bei Hitze schlimmer. Kleines Beispiel aus meinem Alltag. Also manchmal beginnt für mich auch Arzt sein im Zug. Ich sitze gegenüber einer älteren Dame, die wirklich ein ganz rotes Gesicht hatte. Dieses typische schuppende, gerötete, an ihren Armen sah ich, dass da auch Kratzspuren war. Mir war ganz klar, die hat eine schwere Neurodermitis. Und da habe ich sie angesprochen und da hat sie mir berichtet. Sie kommt gerade aus Südtirol und sie war da in einer Ferienwohnung, die total überhitzt war, 35 Grad aufwärts. Und dort hat sie eine Verschlechterung ihrer Neurodermitis erfahren. Und das ist einfach so, dass meine die Erkrankung ist sowieso da und wird dann durch Hitze einfach nochmal schlechter. Gerade der Juckreiz ist ja jeder, der Neurodermitis hat und jetzt hier auch zuhört, der weiß ganz genau oder sie weiß ganz genau, dass es gerade auch nachts juckt. Ja, gerade die Wärme bringt den Juckreiz nochmal stärker. Und dann, wenn es mehr juckt, dann kratzt man mehr. Und dann wird es auch wieder schlechter. Das heißt also, das ist so dieser Zusammenhang. Aber es ist nicht nur so, dass der Klimawandel das schlechter macht, sondern es ist auch so, dass einfach Umweltfaktoren bringen im Prinzip erst die Neurodermitis zum Laufen. Wir wissen, dass je näher ein Kind an einer befahrenen Straße lebt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dieses Kind eine Neurodermitis oder eine Allergie entwickelt. Und das kommt, weil Schadstoffe, weil Partikel, weil Dieselrußpartikel die Barriere der Haut schädigen und eine geschädigte Barriere der Haut ist der Anfang der Neurodermitis, dann kommt die Entzündung und dann kommt die Allergie. Das ist letztendlich hängen diese chronischen Erkrankungen mit Klimawandel zusammen, aber unbedingt eben auch mit dieser Triple-Krise, Biodiversitätsverlust, Umweltverschmutzung und Klimawandel.
Also wir wissen das ganz genau, es gibt Studien dazu, wir haben zum Beispiel auch die Studien von Frau Treidel-Hoffmann. Wie reagiert die Politik darauf? Also wie können Sie auch als Berichterstatter zu diesem Thema da Einfluss nehmen, Herr Wagner?
Ja, man merkt leider, dass die Politik viele Jahre, ja fast schon Jahrzehnte, als das Wissen auch schon, vielleicht nicht in der ganz genauen Detailtiefe wie jetzt heute, aber auch schon auf jeden Fall klar da war, nicht gehandelt hat. Und in Deutschland brauchte es erst diese große Bewegung der Fridays for Future damals. Ja, also es ist für mich immer noch recht präsent, die dieses Thema in die Bevölkerung, in die allgemeine Bevölkerung reingetragen hat, weil es eben mit diesem starken Claim, unsere Zukunft ist in Gefahr, doch dann sehr viele Menschen erreicht hat. Und daraufhin sind dann wirklich, würde ich sagen, einigermaßen ambitionierte Ziele aufgestellt worden. Und in den letzten Jahren haben wir dann erlebt, dann kam die Pandemie, die hat wiederum die Fridays wieder ein bisschen auch ausgebremst und dann die Debatte ein bisschen verschoben, wobei eigentlich auch da ein riesen Zusammenhang besteht zwischen Pandemien und Biodiversitätsveränderungen, Umweltveränderungen. Und dann während der Ampelzeit, als ich sozusagen in meiner ersten Wahlperiode war im Bundestag, haben wir versucht, da weiter Politik für zu machen. Einmal durch Klimaschutz, damit es nicht noch schlimmer wird, aber eben auch durch Klimaanpassung. Und einige Dinge, würde ich sagen, haben wir auch angestoßen. Karl Lauterbach, unser damaliger Gesundheitsminister, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe, hatte ja auch wirklich, würde ich sagen, ein sehr offenes Ohr für viele der Debatten gehabt. Wir waren weit hinten in Deutschland, in Europa, konnten da viel auch lernen aus Frankreich zum Beispiel, die gerade beim Thema Hitze deutlich vor uns sind, und wurden einiges umgesetzt. Gleichwohl muss man sagen, jetzt, seit dem Ukraine-Krieg, aber jetzt auch Iran-Krieg, teilweise auch andere Themen wie Wirtschaftsthemen oder generell so einen Rechtsruck mit Migrationsthemen, die teilweise auch die Debatte bestimmen, sind viele Sachen wieder ein bisschen auch hinten runterfallen. Und ich tue mir gerade tatsächlich auch teilweise schwer mit meinen, jetzt bin ich in der Opposition, Anträgen durchzukommen, die wir immer noch erarbeiten. für Hitzeaktionspläne zum Beispiel, für Hitzeschutz oder auch für andere Anpassungsmaßnahmen. Von daher ist es gerade kein sehr leichtes Umfeld für das Feld im Bundestag, würde ich mal sagen.
Sie haben es eigentlich gerade angedeutet, 2019 haben WissenschaftlerInnen und auch das EU-Parlament, andere deutsche Städte und Gemeinden sogar schon den Klimanotstand ausgerufen. Also jetzt haben wir 2026. Das ist schon ein bisschen erschreckend, dass das nicht wirklich schon umgesetzt worden ist. Kann man da lernen, vielleicht von anderen europäischen Städten?
Ja, wir können natürlich von europäischen Städten lernen. Aber ich muss aber auch sagen, es läuft auf kommunaler Ebene schon auch viel. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es auch hier, auch über die positiven Dinge zu berichten. Es laufen viele Dinge. Ich habe erst letzte Woche auf der Zugspitze mit dem Gesundheitsausschuss der CSU zusammengesessen und da ist das Bewusstsein da. Wir haben ganz konkret besprochen, was können wir tun für gesunde Kommunen. Straubing zum Beispiel ist eine Stadt, wo die Bänke im Schatten stehen, wo auch versucht wird, die Stadt anders zu machen. Das heißt also auch doppelte Gewinnsituationen. Das Pflaster wird rausgenommen, da wird dann Barrierefreiheit geschaffen und die Versiegelung wird rausgenommen. Das heißt, da wird was gemacht. Oder Hitzeschutzpläne. In Straubing zum Beispiel ganz, ganz toll. Es gibt andere Städte, auch Mannheim ist sehr, sehr gut, was Hitzeschutz anbetrifft. Also viele haben viel gelernt, aber gleichzeitig fehlt natürlich dieser nationale Hitzeschutzplan. Und wir sehen aber auch, dass wir mit den Erkrankungsfällen und auch mit den Todeszahlen mit Hitze, da sehen wir auch, dass es schon was gebracht hat. Das heißt also, mit diesen Erfolgsgeschichten müssen wir rausgehen und sagen, hey, wenn wir das machen, dann bringt das auch was. Und das motiviert, also auch meine Patienten motiviert nicht, wenn ich hier sage, sie sterben morgen, sondern meine Patienten motiviert das, wenn ich sage, ja, sie sind krank, aber wir können das und das tun und das bringt die Gesundheit. Also die positiven Geschichten bringen die Hoffnung und bringen die Aktion. Und absolut richtig, es muss viel mehr passieren. Aber ich glaube, wir müssen hier auch mal die vielen Menschen, gerade in den Kommunen, jetzt hier loben für das, was sie tun, für den Bevölkerungsschutz. Und der Hitzeschutz ist ja eine ganz große Solidaritätsaufgabe auch. Wir müssen aufeinander schauen. Wir müssen auf die ältere Dame im Erdgeschoss schauen und auf den älteren Herrn. Das ist auch eine Verantwortung, die wir füreinander übernehmen. Insofern ist das auch eine schöne Geschichte, eigentlich untereinander aufeinander zu achten.
Welche konkreten Hitzeschutzmaßnahmen würden Sie denn gerne durchsetzen, auch in der Politik, Herr Wagner?
Also erstmal möchte ich dir absolut zustimmen. Wir müssen auch die guten Dinge, die passieren, auch erzählen, weil sonst entsteht eine Stimmung im Land, jetzt nicht nur bei diesem Thema, sondern bei allen Themen, wo die Menschen nur noch irgendwie zynisch werden, sich ins Private zurückziehen und denken, ihre Anstrengungen lohnen sich überhaupt nicht. Und da bin ich ganz bei dir. Gerade einzelne Kommunen haben sich auf den Weg gemacht. Und da sind viele positive Dinge zu erzählen, auf jeden Fall. Und auch in Landtagen und im Bundestag ist ja was passiert. Ich habe ja angesprochen, dass Lauterbach wirklich auch sich da in einem Bündnis zusammengesetzt hat. Es gibt da Bemühungen, gerade beim Thema Hitze, was zu tun. Man merkt nur, da, wo natürlich dann die Zielkonflikte entstehen, da wird es dann besonders spannend. Weil natürlich die Bänke im Schatten zum Beispiel oder mehr Grün, ja, wobei es da auch schon teilweise Konflikte um Platz gibt, wo ist jetzt ein Parkplatz für ein Auto, wo steht vielleicht ein kühlender Baum. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir gerade, du hast es angesprochen, ja, das Thema mit der Straße zum Beispiel, beim Verkehr hatten wir ganz viele Möglichkeiten, einmal Ruhe zu schaffen, also Lärm rauszunehmen, Schadstoffe rauszunehmen, Verkehrsunfälle rauszunehmen durch mehr Tempo-30-Zonen, durch weniger Autos in den Städten, durch mehr ÖPNV. Und das würde auch das Thema Hitze nochmal ganz anders angehen. Wir wissen, dass Autos sind ja eigentlich fahrende Heizungen, mehr oder weniger, gerade Verbrennerautos. Und der Platz, auf dem sie stehen, der Asphalt heizt sich auf. Und da müssen wir besonders hingucken. Und da fehlt eben auf nationaler Ebene noch ein bisschen ja die Durchschlagskraft. Man muss auch sagen, das rein rechtliche Konstrukt ist in Deutschland ein bisschen anders als in Frankreich. Als Zentralstaat haben wir in Deutschland mit dem föderalen System andere Zuständigkeiten, auch was die Rechte von Kommunen, vom öffentlichen Gesundheitsdienst angeht. Da können wir nicht so eins zu eins Frankreich kopieren. Das ist so. Aber trotzdem braucht es ganz klare Alarm- und Befehlsketten sozusagen, was passiert, wie wird auch vorgewarnt, wenn die Meteorologen zum Beispiel, Meteorologinnen erkennen, da kommt jetzt irgendeine lange andauernde Hitzewelle auf uns zu, die ja auch vor allem in den Nächten dann die Temperatur nicht mehr abkühlen lässt. Welche Räumlichkeiten gibt es? Und da sind die Kommunen gerade noch sehr auf sich gestellt. Und da ist wenig zum Beispiel Finanzmittel da. Ja, da ist die Frage, gibt es vielleicht für Kühlräume auch Geld oder wenn jetzt wirklich ein großes Kaufhaus oder ein Kino die Türen öffnet, wenn es mal wirklich draußen über 40 Grad hat oder 35 Grad hat, kriegen die dann Entschädigung dafür oder nicht? Da sind die Kommunen sehr auf sich gestellt. Manche kriegen das super hin, deswegen hast du absolut recht, auch die Positivbeispiele dazu nennen. Straubing hast du, habe ich auch schon gehört. Aber man muss auch sagen, wenn man als Politiker auf das ganze System guckt, da braucht es noch mehr Strukturen, die das stützen.
Absolut richtig, ja. Und gleichzeitig diese Positivbeispiele, die können natürlich auch kopiert werden, ne? Das ist das, also wenn wir das irgendwo verstanden haben, dann sollten wir das unbedingt kopieren. Was natürlich auch eine tolle Stadt ist, nicht in Deutschland, sondern Paris. Paris hat uns doch wirklich vorgemacht, dass man jetzt mit dem Fahrrad wunderbar durch Paris fahren kann. Das ist eine grüne Stadt, wenn man die Schadstoffwerte anschaut, das sind ja wunderbare Abbildungen, die ich auch in meinen Vorträgen nutze. Das ist unfassbar, wie sauber Paris geworden ist. Und es ist eine große Stadt. Straubing ist jetzt eher eine kleinere Stadt. Und wir müssen auch immer da ganz klar sagen, es ist einfach eine mehrfache Gewinnsituation, weil keine Autos in den Städten bedeutet ja eben auch der Lärm, klar, ist ein Punkt, aber weniger Schadstoffe. Und im Sommer wird ja eine Stadt auch zum Chemiebaukasten, ne? Wenn die Hitze dann dazukommt, dann entstehen ganz neue Schadstoffe und die machen nun mal unsere Schleimhäute entzündet. Und dann habe ich einfach diesen chronischen Reizhusten oder die Menschen mit Asthma, die können gar nicht mehr rausgehen. Bedeutet, wir müssen einfach klar machen, dass wir hier was machen müssen. Und klar ist aber auch, wir müssen natürlich bei der Städteplanung auch darüber nachdenken. Und das ist etwas, was die Politik natürlich mit begleiten muss, dass wir bei der Städteplanung einfach schauen, dass wir hier die Stadt der Zukunft bauen.
Es wird dann ganz oft argumentiert, das können wir uns nicht leisten jetzt irgendwie. Fahrradwege sind zu teuer oder den Umbau der Stadt der Zukunft. Was wäre ein Argument sozusagen aus dieser Klima- und Gesundheitsperspektive?
Also die Argumente hat Frau Professorin Claudia Hoffmann gerade ja eigentlich alle gesagt. Und auch in Paris zum Beispiel ist jetzt die Politik auch wiedergewählt worden für diese Maßnahmen übrigens. Das ist ja für viele PolitikerInnen auch immer so die spannende Frage, gehe ich da in einen Konflikt mit einem Teil der Bevölkerung und wird er abgewählt vielleicht? Nein, die wurden jetzt mehrfach wiedergewählt in Paris für dieses Programm. Und Paris ist sauberer geworden, kühler geworden im Sommer, grüner geworden. Die Lebensqualität steigt auf jeden Fall. Und das Geld ist aber natürlich ein wichtiger Faktor. Und deswegen haben wir Grüne auch zum Beispiel gesagt, aber auch, ich glaube, die Linke und die SPD sehr ähnlich. Wenn wir über Investitionen sprechen, ja, dann ist immer die Frage, wenn man zum Beispiel jetzt das Geld wirklich nicht im Haushalt hat, was ja sein kann, und man nimmt Schulden auf. Werden die Schulden für Dinge eingesetzt, die sich langfristig auszahlen? Und deswegen haben wir zum Beispiel auch noch, bevor diese Wahlperiode losging, ja diesen Move mitgemacht von Friedrich Merz da, dieses Sondervermögen einzusetzen. Und man muss sich das mal nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es waren 500 Milliarden Euro für Infrastruktur. 500 Milliarden Euro, das sind Summen, die kann man sich eigentlich ja auch gar nicht mehr vorstellen, rein menschlich, weil das unser Gehirn übersteigt, wie viel Geld 500 Milliarden sind.
Dagobert Duck.
Genau. Und da war ganz konkret verabredet, dass die in Zukunftsinvestitionen gehen, auch davon 100 Milliarden an die Kommunen gehen, weil die sind letztendlich diejenigen, die auch viele, wenn wir ein Gesetz machen im Bundestag, teilweise die ausführenden Organe, diese Pflichtaufgaben, ja, die müssen am Ende die Kommunen auch bezahlen tatsächlich. Deswegen sollten die da auch Geld bekommen und andere Maßnahmen sollten in Zukunftsinvestitionen gehen. Und das sehen wir leider gerade, ist noch nicht so, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Und das heißt einfach, Geld ist, das Argument höre ich zwar auch sehr oft, aber am Ende ist Geld eigentlich, wenn der politische Wille da ist, ist da. Zum Beispiel über diese Sondervermögen. Gerade ist Geld da für solche Projekte. Und wir müssen dann wirklich den gemeinsamen politischen Willen finden.
Ja, und ich glaube, wir müssen immer auch sagen, es ist auch fürs Klima, aber es ist am Ende, ist es für unsere Gesundheit. Und Krankheit kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Ich meine, es gibt ja die Berechnung vom World Economic Forum, dass uns allein nur der Klimawandel, da ist noch gar nicht die Umweltverschmutzung mit dabei, sondern nur der Klimawandel bis Mitte des Jahrhunderts uns 12,5 Billionen, das kann man sich noch schlechter vorstellen als Milliarden, an Kosten verursacht im Gesundheitssystem, nur hier, was die Gesundheit anbetrifft. Bedeutet, wir können uns eigentlich den Klimawandel nicht leisten. Das Nichtstun kostet wahnsinnig viel Geld.
Also ich würde gerne nochmal zurückgehen zu Hitze und Hitzetoten, weil mitnichten sind ja nur alte und geschwächte Menschen davon betroffen. Warum ist Hitze so gefährlich? Was passiert da eigentlich auch physiologisch?
Also das ist ganz wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Also es sind natürlich nicht nur die Hitzetoten, sondern die Hitzeleidenden. Ja? Also im Prinzip kann man sagen, es gibt Tausende an Hitzetoten, aber es gibt Millionen an Menschen, die unter Hitze leiden. Was passiert, wenn es heiß ist? Also die vornehmste Aufgabe unseres Körpers ist, unsere Körperkerntemperatur bei 37 Grad zu halten. 37 Grad brauchen wir, damit alle Systeme funktionieren, auch dass unser Gehirn funktioniert. Und das ist möglich, wenn die Außentemperatur moderat ist. Wir brauchen so eine Außentemperatur von 23 Grad, dann funktioniert auch unser Gehirn vernünftig. So, wenn es jetzt draußen heißer wird, dann laufen die Kompensationsmechanismen an. Und das Erste ist, dass sich Gefäße weitstellen, um eben die Hitze aus dem Körper dann auch wiederum freizugeben. Deswegen wird man auch rot, der Kopf wird rot, wenn es heiß ist. Ne? Das sind die weitgestellten Gefäße in der Haut. Ja, und dann beginnt natürlich das Schwitzen. Auch das Schwitzen führt dazu, dass die Haut, unser größtes Organ übrigens, dass das dann abkühlt. Ne? Das kühlt unsere Haut. Das heißt, es ist ein guter Kompensationsmechanismus. Gut, und wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann nämlich auch mit Steigerung natürlich des Blutflusses, dann muss das Herz natürlich mehr auch Blut transportieren, beziehungsweise das Volumen mehr verteilen im Körper. Das strengt natürlich das Herz an. Und dann irgendwann, wenn diese Kompensations-, diese Ausgleichmechanismen nicht mehr funktionieren, dann steigt die Körpertemperatur. Ja, und dann bekommen wir irgendwann Fieber. Und wenn es dumm läuft, dann ist es bei 42 Grad und ab 42 Grad beginnt das Sterben. Ja, wir können uns das so vorstellen, wir sind ja hauptsächlich aus Wasser und aus Eiweißen bestehen wir. Und diese Eiweiße, die verformen sich bei Hitze. Ne? Also, ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen ein Ei gegessen haben, aber das Ei kocht man und das ist dann hart, das kriegt man nicht mehr zurück. Und das wird hart, weil sich Eiweiße verformen, die verändern ihre Struktur. Und genau das passiert im Körper bei 42 Grad. Im Körper laufen viele Prozesse in einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das ist ein Eiweiß, das wieder in ein anderes Eiweiß reinpasst. Wenn die sich verformt haben, dann geht das nicht mehr. Ende Gelände. Und dann kommt das Multiorganversagen und dann kann auch der Tod kommen. Und das alles, was ich jetzt so innerhalb von 2 Minuten gesagt habe, passiert natürlich manchmal ganz schnell, wenn es ganz heiß ist, aber manchmal auch langsamer oder es stoppt irgendwo, wenn Kompensationsmechanismen eben funktionieren.
Und das betrifft dann nicht nur ältere, geschwächte Menschen, sondern auch junge.
Das kann jeden
betreffen. Bauarbeiter, Bauern.
Genau.
Also, haben Sie ein Beispiel da?
Also ganz konkret bei uns im Universitätsklinikum Augsburg ist ein junger Mann eingeliefert, das ist ein Dachdecker gewesen, der auf dem Dach gearbeitet hat, ohne Kopfbedeckung, ganzen Tag und ist so ein bisschen schwummrig geworden, ist dann vom Dach runter, ist dann bewusstlos geworden, ist eingeliefert worden mit einer Körperkerntemperatur von über 42 Grad und ist dann verstorben an einem Multiorganversagen. Der war morgens topfit, sportlicher, muskulöser junger Mann, abends war er tot. Das heißt also, das passiert und das passierte ihm, obwohl er völlig gesund war und am nächsten Tag war er tot. Jetzt ist aber die Problematik, das ist der Gesunde, der eine extreme Hitze hatte. Jetzt ist aber der Kranke, die Kranke mit dem Diabetes oder mit einem Asthma oder mit einer Neurodermitis. Und diese ganzen Erkrankungen werden dann unter Hitze schlechter. Und meine, wir haben sowieso 71% aller Todesfälle sind umweltbedingte chronische Erkrankungen. Und alle diese umweltbedingten chronischen Erkrankungen, wir nennen die nicht übertragbare Erkrankungen, die werden alle durch Hitze schlechter. Und wir haben so viele von diesen Menschen, und ich sehe die eben auch bei mir in der Ambulanz, so viele Menschen mit diesen chronischen Erkrankungen.
Wenn ich ganz kurz reingehen darf und mal ganz kurz meine Politiker einen Hut absetze, meinen Arzthut aufsetze. Hitze macht eben, dass wir gestresster sind, weil wir einfach, der Körper hat so viele Mechanismen am Arbeiten, das Herz muss mehr pumpen, damit das Blut durch diese Gefäße gepumpt wird. Wir sind einfach angespannt und dadurch steigt der Stresslevel und die Aggression. Und das kann mal nur zu einem Brüller führen oder eben im schlimmsten Fall auch zu mehr Gewalttaten führen. Und das ist auch nochmal eine Komponente, die Hitze wirklich konkret mit sich bringt. Und da lässt sich auch wirklich relativ gut wohl nachvollziehen, dass in Hitzeperioden auch Gewaltdelikte zunehmen einfach über diesen Mechanismus, weil einfach ein Hitzestress uns auch psychisch stresst und angreift. Und das heißt, also ich glaube, wer bis hierhin zugehört hat, die Argumente für mehr Hitzeschutz, Hitzeanpassung oder auch dann langfristig Klimaschutz, damit es nicht noch heißer wird, die sind offensichtlich und glasklar. Und für eine verantwortungsvolle Politik muss das bedeuten, da jetzt reinzugehen, auch zu investieren und auch die Menschen natürlich kommunikativ darauf vorzubereiten, aber auch Geld in die Hand zu nehmen, um sich da anzupassen.
Aber jetzt ist es so, Johannes, wenn ich dann mit Politikern spreche, dann ist es dann manchmal auch so, ja, das haben wir schon alles verstanden mit dieser Erkrankung und das Hitze bringt uns um. Aber komm doch mal ein bisschen noch mit mehr Argumenten, noch mit stärkeren Argumenten. Und dann komme ich mit Geld. Und dann hören Sie zu. Und da gibt es jetzt eine neue Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales übrigens, die zeigt, dass ein Hitzetag, also ein Hitzetag, die Nation 200 Millionen Euro kostet. Die Prognose, dass das schlechter wird, weil wir dann natürlich mehr Hitzetage haben. Wir werden 30, 40 Hitzetage pro Jahr bekommen in Deutschland. Gerade Europa ist ja der Kontinent, der sich am stärksten erhitzt. Das heißt also, das ist ein riesen Wirtschaftsfaktor. Die Problematik ist, ich sehe diese Deutschlandkarte vor mir von dieser Studie. Da ist gerade Bayern und Baden-Württemberg besonders rot. Also da ist der Hitzetag teurer in Bayern, weil eben da ist es eben auch heißer als eben im Norden von Deutschland. Bedeutet, Hitze ist ein Wirtschaftsfaktor. Das Argument also zu sagen, Klimaschutz darf die Wirtschaft nicht schädigen, ist ein spannendes Argument, weil die Hitze es bereits tut.
Das ist vor allem durch Arbeitsausfälle und solche Dinge, ne? Und
es sind 97% Effektivitätsverlust. Ja. Es ist nicht der Arbeiter, der dann nicht zur Arbeit kommt, sondern es ist derjenige und diejenige, die bei Hitze nicht mehr effektiv arbeiten kann.
Sich nicht mehr so gut konzentrieren kann oder so ähnlich.
Ja, das kennt man ja, genau.
Und ich glaube, da wäre es ganz wichtig, dass wir auch in der Politik, und das versuche ich zum Beispiel, ich muss leider sagen, gerade mit noch nicht so großem Erfolg, auch auf die Arbeitgeber zuzugehen.
Das Arbeitsschutz.
Ja. Und die Arbeitgeber haben ja, es wird ja oft beklagt, ja, wir seien zu krank in Deutschland, wir müssen ja mehr arbeiten, wir seien zu faul, sagt Herr Merz. Und wir haben zu viele Krankheitstage. Und das stimmt, wir sind bei den Krankheitstagen in Europa relativ weit vorne mit dabei in Deutschland. Bei anderen Fakten hat er nicht recht. Wir arbeiten trotzdem auch sehr viele Stunden als Vollzeitkräfte gerechnet. Aber es stimmt schon, dass diese 14,7 Krankheitstage pro Person und Jahr viel sind. Aber das Verrückte ist, der kleinste Teil davon sind die akuten respiratorischen Erkrankungen, also mal eine Grippe, ja, oder mal eine ordentliche Erkältung. Das macht auch Krankheitstage aus, aber ist eben nicht der größte Teil dieser fast 15 Krankheitstage. Die größten Sachen sind einmal die chronischen Erkrankungen, und wir haben gerade gehört, ganz viele dieser chronischen Erkrankungen werden durch Klimaveränderungen, Umweltveränderungen verschlimmert. Und da frage ich mich, schaffen wir es vielleicht nicht? Auch die Arbeitgeber, die ja sagen, es wäre dann für sie ein Arbeitsausfall, wenn jemand wirklich ganz fehlt oder weniger produktiv ist, weil er sich nicht konzentrieren kann, dass die nicht nur in ihrer Werkshalle eine Klimaanlage aufstellen, das ist eher vielleicht die Frage, das müssen sie vielleicht dann sogar gesetzlich, ob sie nicht generell auch diesen abstrakteren, größeren Teil von gesunde Städte, Klimaanpassung, ob die das mitfördern würden. Ich glaube, wir müssen auch dort denen aufzeigen, genau wie es Claudia gesagt hat, wie viel Geld die Klimakrise und die gerade das Thema Hitze, was eines der krassesten Auswirkungen ist, würde ich sagen, gut, ich kann Allergien jetzt nicht so einschätzen, die nehmen ja auch zu, die Allergien.
Kosten 151 Milliarden Euro pro Jahr in Europa, also ist auch nicht gerade.
Auch nicht gerade wenig, auch nicht gerade wenig. Aber dass die Arbeitgeber da mit im Boot sitzen, und da brauchen wir auch, glaube ich, neutrale Vermittler aus der Wissenschaft, die da mithelfen, denen das nochmal aufzuzeigen. Weil in der Politik sind schon sehr viele solcher Daten und Fakten, glaube ich, mittlerweile bekannt. Ob sie umgesetzt werden, ist dann die zweite Frage. Aber nochmal wirklich auch diese mächtigen Vertreter aus der Wirtschaft mit ins Boot zu holen, wäre, glaube ich, noch ein wichtiges Ziel.
Also ich denke an den Punkt, wo wir einfach wissen, dass es so viel Geld kostet, dann sollten doch wirklich die Wirtschaftsvertreter da auch aktiv werden, weil einfach dadurch klar wird, dass man dadurch Geld einspart. Ja, das muss einfach klar sein, dass an dem Punkt Klimaschutz, Nachhaltigkeit, dass es am Ende ein Wirtschaftsvorteil ist. Es ist ein Vorteil. Es reduziert Kosten. Es erhöht die Arbeitskraft. Und vielleicht nochmal aus dieser Studie, nämlich wichtig ist, in welchen Bereichen ist das denn, wo 97% Effektivitätsverlust ist? In dem produzierenden Gewerbe. Bedeutet Autoindustrie zum Beispiel, ja. Und an zweiter Stelle.
In der heiligen Autoindustrie.
In der heiligen Autoindustrie. An zweiter Stelle, oh Wunder, Gesundheitssektor. Jetzt müssen wir uns einfach mal diesen heißen Tag vorstellen. Wir sehen den Hubschrauber vor dem Hangar. Er steht ja nicht irgendwie überdacht, sondern er steht bei uns in Augsburg oben auf einer wunderschönen, auf der höchsten Hubschrauberlandefläche. Da scheint die Sonne oben drauf. Dann kommt der Ruf, Achtung, Verkehrsunfall. Dann stürzen die Helfer in den Hubschrauber. Der hat wie viel Grad? 40. Und dann müssen sie fliegen, dann müssen sie diesem Stress ausgesetzt sein, Massenkarambolage, dann kommt auch der Patient in den heißen Hubschrauber. Das heißt also, das ist ein Riesenthema. Das ist dann aber auch, das ist Arbeitsschutz. Und deswegen machen wir jetzt eine Interventionsstudie mit Kühlwesten. Wir wollen die Hubschrauberpiloten und auch natürlich das ärztliche Personal und das pflegerische Personal mit Kühlwesten ausstatten, damit sie besser arbeiten können. Ja, damit sie effektiver retten können. Ja?
Sind da so Kühlakkus drin oder?
Das ist eine Geschichte. Du musst einfach ein bisschen Wasser drauf geben und dann sind keine Akkus, sondern es ist wirklich so eine Kühlweste, die durch Wasser im Prinzip aktiviert ist, ist auch nicht so schwer. Ich habe auch schon mal solche ganz schweren Kühlwesten. Ich trage übrigens diese Kühlweste, das sind so Gamaschen, über die Arme kannst du die ziehen. Die trage ich selbst, wenn's heiß ist, weil unsere ganzen Räume sind auch nicht klimatisiert und da steigt die Sonne dann drauf. Das heißt, das ist ein Riesenthema in Altenheimen, in den Krankenhäusern, weil wir natürlich auch keine Krankenhäuser haben, die mit Klimaanlagen ausgesetzt sind. Also Charité zum Beispiel hat damit auch ein Riesenthema, auch wie in Augsburg.
Sie hatten vorhin noch erwähnt, dass wir schon ganz viel geschafft haben, also dass es nicht mehr ganz so viele Hitzetote gibt. Haben Sie da Zahlen?
Also die Problematik mit den Hitzetoten ist, dass wir da Statistiken haben. Es gibt Statistiken, zum Beispiel in einem Jahr hatten wir 9000 Hitzetote. Wir sehen, dass die zum Teil reduziert werden. Die Problematik ist aber, dass wir auf den Todesscheinen ja weder Sahnetorte stehen haben noch Hitze. Bedeutet, wir können das immer nur durch eine Korrelation mit berechnen. Das heißt, das sind Hochrechnungen. Insofern ist, glaube ich, diese Zahl 9000 völlig unterschätzt. Aber diese Zahlen, die wir haben, diese Berechnungen zeigen, dass wir eine Reduktion haben. Aber es sind so um die 9000 Hitzetote pro Jahr.
In Deutschland?
In Deutschland, ja. Aber es gibt auch Berechnungen für ganz Europa.
Das sind so über 100.000, glaube ich.
Da sind wir um die 80.000. Das geht auch immer schneller mit diesen, weil wir natürlich auch diese großen Datenanalysen mit AI natürlich auch verbinden, dass wir diese Daten noch viel besser und schneller analysieren können. Und das wird auch in ganz hochrangigen Journalen publiziert. Auch das zeigt, also in der Wissenschaft, dieses Thema Umwelt und Gesundheit komplett angekommen. Und die Datenbasis ist erdrückend. Sie ist erdrückend.
Gut, dass Sie so gut aufklären. Sie haben auch gerade ein Buch veröffentlicht. Die Medizin der Zukunft, heilen in einer veränderten Welt, wie wir heute Allergien, Asthma, Neurodermitis und Co. besser behandeln. Ja, wie würden Sie denn die Medizin der Zukunft definieren?
Also ich habe ja schon mal ein Buch geschrieben über Hitze, wo ich so ein bisschen schreibe, wie der Klimawandel auf unsere, ein bisschen ist gut, also da schreibe ich, wie der Klimawandel auf unsere Gesundheit wirkt. Ja. Und viele, die es gelesen haben, die sagten, tolles Buch, aber das konnte ich nicht abends lesen, weil es auch sehr, sehr bedrückend ist. Deswegen war meine Mission, ich will nur mal ein Hoffnungsbuch schreiben und das läuft auch in einem Ordner, Buch Hoffnung bei mir. Und da stehen ganz, ganz viele Erfolgsgeschichten drin und auch wie wir eben heute Allergien zum Beispiel heilen können. Ich kann Allergien heilen. Ich kann eine Neurodermitis fast auf null zurückschrauben. Und das ist die Medizin der Zukunft, die heute schon da ist. Ganz moderne, ganz zielgerichtete Medikamente, die kaum Nebenwirkungen haben, die zugegebenermaßen aber auch nicht gerade günstig sind. Ja, aber es lohnt sich natürlich für einen Menschen, gerade mit Neurodermitis, weil der dann wieder komplett arbeitsfähig ist. Aber es wäre natürlich viel besser, wenn wir überhaupt keine Menschen mit Neurodermitis hätten. Und deswegen ist die Medizin der Zukunft eine präventive. Die Medizin der Zukunft ist Prävention. Die Medizin der Zukunft muss Umwelt in die Gesundheitsgleichung mit reindenken, weil wenn ich bei Prävention immer nur den Menschen sehe, aber der Mensch lebt in einer Umwelt, wo Prävention gar nicht mehr möglich ist, dann ist Prävention zu kurz gedacht. Und das ist letztendlich, dieses Buch ist ein Handbuch für Menschen mit Allergien und Neurodermitis, einfach weil sie einfach da lesen, was sie tun können, auch Nahrungsmittelallergie, auch mentale Erkrankungen.
Das heißt für die Hälfte der Menschheit, weil ich glaube, so viele leiden eigentlich an Allergien.
Genau.
Und es wird ja auch wirklich mehr. Also ich merke das auch, dass man irgendwie anfälliger wird für Hautreaktionen zum Beispiel.
Es wird mehr. Ich meine, ich spreche natürlich nicht nur über den Klimawandel, ich spreche auch über Chemikalien, über PFAS.
Ja.
Dieses Riesenthema. Also das ist dieses Thema Umwelt. Also Chemikalien, wenn ich es, wo ich es gerade sage, das ist ein
Machen wir nochmal einen extra Podcast, würde ich sagen.
Auch gut. Aber das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, weil wir dürfen auch diese Dinge nicht gegeneinander ausspielen, diese Krisen, aber auch nicht auseinander denken, ja, weil der Klimawandel hängt eben zusammen mit den Chemikalien. In dem Wasser haben wir mehr Chemikalien, wenn eben das Wasser nochmal weggeht, dann ist die Konzentration einfach höher. So banal ist das. Aber gerne nochmal einen Podcast darüber.
Unbedingt. Ich würde gerne nochmal die Frage auch weiterspielen, Herr Wagner. Also der aktuelle Lagebericht des WBGU, also des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen, sagt, Klima- und Umweltpolitik ist Sicherheitspolitik. Ja. Das kann man ja auch als hoffnungsvolles politisches Handeln übersetzen. Wie könnte man das tun?
Also ich merke gerade, dass dieses Narrativ auch gut funktioniert. Ich habe ja gerade zu Beginn schon gesagt, dass auch das Gesundheitsargument gut funktioniert, weil nur banal sagen, wir wollen das Klima schützen für den Eisbären, für die Biene, so wichtig sie auch sind für die Ökosysteme, funktioniert nicht. Und deswegen brauchen wir leider andere Narrative, um die Menschen davon zu überzeugen, in einer positiven, genau wie du es gesagt hast, Claudia, das ist auch was bringt. Wir sind nicht verloren. Wir sind vor ganz schön gewaltigen Herausforderungen auf verschiedensten Ebenen, aber eben nicht verloren. Und deswegen ist Klimaschutz eben auch Sicherheitspolitik. Einmal natürlich, wenn man jetzt wirklich auf den engeren Begriff der Sicherheit geht, merken wir, dass wir, wenn wir sehr viel fossile Energien verbrauchen und nicht erneuerbare haben, dann von anderen Ländern abhängig sind. Und diese anderen Länder sind leider oftmals Autokratien oder sogar Diktaturen. An Russland gedacht, aber auch gerade beziehen wir ganz viel Gas aus den USA zum Beispiel auch, von denen ich eigentlich auch gerne weniger abhängig wäre. Und wenn man es dann aber breiter denkt, den Sicherheitsbegriff, ja, dann fallen solche Sachen wie auch fast schon Zivilschutz, Katastrophenschutz-Dinge mit rein. Wir haben jetzt schon wieder Waldbrände zum Beispiel auch in Deutschland, weil es eben auch so trocken ist. Also das erzeugt eine Gefahrenlage. Ja, Ahrtal, ja, also das sind in Deutschland über 100 Leute verstorben, ertrunken, mitgerissen worden. Und das heißt, auch dieses Narrativ nutze ich auch und müssen wir nutzen, nicht um den Menschen Angst zu machen, sondern um den Menschen die Bedeutung aufzuzeigen und zu sagen, wir sind nicht verloren, wir müssen aber jetzt tatkräftig was tun, wir müssen wirklich anpacken und dann können wir das auch verbessern.
Hast du diese Lagebeurteilung schon?
Ich habe sie noch nicht gelesen jetzt, aber es ist bei uns.
Ich habe sie auch dabei und zwar, das ist die Lagebeurteilung, das ist im Prinzip der Auftakt für unser Gutachten zum Thema Sicherheit. Sicherheit nachhaltig und integriert. Unser Sicherheitskonzept ist eigentlich nachhaltig, aber du weißt das besser, der Umweltminister ist nicht im Nationalen Sicherheitsrat. Das ist sicherlich ein Zeichen dafür, dass es doch nicht so eine integrierte Sicherheitsarchitektur ist. Und hier haben wir nochmal beschrieben, welche Dinge da wichtig sind. Schutz vor Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Verschmutzung bewahrt unsere Lebensfähigkeit. Ja. Und dann werden wir reingehen in Informationsintegrität. Dann die Rohstoffe werden wir mit nennen, sozialer Zusammenhalt. Das heißt, das ist im Prinzip hier der Auftakt zu unserem Gutachten. Und wir haben jetzt komplett unsere Arbeitsweise verändert vom WBGU. Wir bringen nicht alle 2 Jahre ein Gutachten raus, sondern jetzt bringen wir alle paar Monate Kapitel raus, weil die Hütte so dermaßen brennt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und deswegen, klar, ist Klimawandel ganz eng mit Sicherheit verbunden. Und wir machen das natürlich auch deswegen, weil wir, wenn wir mit Politikern gesprochen haben, dann haben wir nur gehört, nee, lass uns mal in Ruhe mit dem Klimawandel. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen uns um Sicherheit kümmern. Sicherheit hängt aber ab vom Klimawandel.
Sie haben auch in der Fachzeitschrift The Lancet deutlich gemacht mit anderen AutorInnen zusammen, wie stark eben die Krise der Erdsysteme mit der Gesundheit der Menschen zusammenhängt und verzahnt ist. In welchen Feldern, denken Sie, muss jetzt sofort gehandelt werden?
Also wir müssen verstehen, dass eine Energiewende ein Gesundheits- und ein Sicherheitsprogramm ist. Ja? Es geht darum, Souveränität zu haben über unsere Energien. Wir würden ja überhaupt gar nicht wissen, was die Straße von Hormuz ist, wenn wir unabhängig werden davon. Ja? Wir würden es einfach gar nicht wissen. Wir würden sagen, okay, macht nichts, weil wir brauchen überhaupt nicht das Öl. Ja? Wir müssen diese Energiewende als ein Sicherheitsprojekt starten und ein Gesundheitsprojekt und Souveränitätsprojekt. Das heißt also, das ist ganz klar, wir brauchen die Unabhängigkeit und einfach machen.
Herr Wagner, würden Sie auch sagen, einfach machen?
Kann mich da nur anschließen. Also diese breite Palette von Co-Benefits, gesundheitlicher, wirtschaftlicher Art, die sind so überzeugend. Und die Politik, die jetzt gerade in der Regierung sitzt, vor allem union-geführte Ministerien, haben ja solche Ministerien Verkehr und Wirtschaft, dass die da auch nochmal umdenken, weil das ist gerade kein kluger Weg.
Vielen Dank für diesen klugen Podcast und für alles, was Sie uns erzählt haben. Ich hoffe, dass die ZuhörerInnen bei guten 37 Grad gut gekühlt diesen Podcast hören, damit das mit dem Denken auch noch gut funktioniert. Ich bedanke mich herzlich für dieses kluge Gespräch bei Professor Claudia Treidel-Hoffmann, Direktorin des Instituts für Umweltmedizin am Helmholtz-Zentrum München. Danke.
Sehr gerne.
Und sehr herzlich bedanke ich mich auch bei Johannes Wagner, Berichterstatter zum Thema Klima, Umwelt und Gesundheit für die Bundestagsfraktion der Grünen. Dankeschön.
Sehr gerne.
Das war Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Danke an Sebastian Vanier, der den Podcast entwickelt hat und auch für Recherche und Regie verantwortlich ist. Danke an Helmholtz Klima und vielen Dank für die Unterstützung von Christina Camier vom RIFS, dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GFZ in Potsdam. Wie hat Ihnen der Podcast gefallen? Sagen Sie es uns. In den Shownotes finden Sie einen Evaluationsbogen, den wir wissenschaftlich auswerten. Mein Name ist Julia Fissmann und ich freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch in die anderen Folgen von Wissenschaft und Politik im Gespräch reinhören. Bis zum nächsten Mal.